Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thekla Lapp. Ich bin Pastorin von der evangelischen Stadtmission hier in Wiesbaden. Seit 1,5 Jahren wohne ich hier und darf in der Stami Pastorin sein und freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Wie wir es jetzt schon ein paar Mal gehört haben, heute startet die Allianz Gebetswoche. Und die ganze Woche, die steht unter einem Motto: Gott ist treu. Und in dieser ganzen Woche bei den verschiedenen Gebetsveranstaltungen werden wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Gott ist treu. Und heute geht's los mit dem ersten Thema. Gott ist treu, das Fundament unseres Glaubens. Und der Vers, der dazu gehört ist, steht in Psalm 119. In Ewigkeit her steht dein Wort fest im Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Ich persönlich finde ja, dieser Vers, der klingt jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen sperrig. Also als ich den gelesen habe das erste Mal, habe ich gemerkt, ich verstehe den jetzt nicht sofort, sondern irgendwie muss ich den mir erstmal so ein bisschen genauer anschauen, was steht da eigentlich alles so drinnen. Und was kann ich denn da über die Treue Gottes herausfinden? Dass dieser Vers auf Deutsch so ein bisschen seltsam klingt, das liegt daran, dass es ein Liedvers ist. Er steht im Psalm 119. Das ist der längste Psalm, den wir in der Bibel finden. Er hat ganze 176 Verse und wir sind hier gerade in Vers 89 und 90. Und dieser ganze Psalm, der ist in so einer ganz beeindruckenden Kunstform geschrieben worden. Die hebräische Poesie. Und das Besondere an diesem Psalm ist, dass immer so 8 Verse hintereinander mit dem gleichen Anfangsbuchstaben anfangen im Hebräischen. Im Deutschen kann man das natürlich nicht sehen, aber im Hebräischen ist das wirklich super spannend. Immer 8 Verse, der gleiche Buchstabe geht los. Und dann fängt er mit in Vers 1 an, mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und dann wird so das ganze Alphabet einmal durchgedichtet. Jeder Buchstabe kommt einmal vor. Und wenn man das in diesem Psalm auf Hebräisch liest, dann merkt man so, wow, das ist richtig beeindruckend. Das ist so eine ganz, ganz besondere Kunstform. Die kommt jetzt natürlich nicht so rüber, wenn man das Ganze im Deutschen übersetzt. Das heißt, wenn wir uns diesen Satz anschauen, dann müssen wir uns jetzt einfach vorstellen, dass das ein Vers ist, der so ganz besonders und ganz kunstvoll klingt. In dem ganzen Psalm, da schüttet der Beter Gott sein Herz aus. Er erzählt verzweifelt, was in seinem Leben alles nicht läuft und in welchen Situationen er in richtig große Gefahr gekommen ist. Und ein paar Verse vorher, da nimmt er ein Bild und beschreibt, wie er sich fühlt. Und zwar sagt er: Denn ich fühlte mich wie ein Weinschlauch, den man in den Rauchfang gehängt hat. Deine Gesetze aber habe ich nicht vergessen. Was für ein Bild. In den Öfen damals hat man Weinschläuche reingehängt, so ein bisschen wie ein Kamin, um den Rauch dann nach außen aus dem Gebäude rausleiten zu können. Und gleichzeitig war dieser Bereich über dem Feuer auch der Bereich, in dem man Dinge trocknen konnte. Im Deutschen würde man da jetzt vielleicht sagen, ich fühlte mich wie ein nasser Sack. Dem Beter, dem geht's richtig mies. Und er sagt, ich fühle mich wie ein Weinschlauch, der über dem Feuer hängt. Aber nachdem er beschrieben hat, wie mies es ihm geht, wie schlecht es ihm geht, da folgt eben dieser Vers, um den es heute geht. In Ewigkeit her steht dein Wort im festen Himmel, steht dein Wort fest im Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Es ist ein Bekenntnis, dass Gott treu ist. Und auch wenn es dem Beter gerade schlecht geht in dieser Situation, hält er sich an diesem Versprechen fest. Gott ist treu und er wird mir helfen und er hat mir auch schon geholfen. Was steckt alles genau in diesem Bekenntnis drin? Wir schauen es uns mal Stück für Stück an. Und wir legen mal den Fokus ganz an das Ende dieses Verses. Gerne die nächste Folie. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Gott hat die Erde erschaffen. Mit ihm geht's los. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und wir schauen uns das nächste an. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Seitdem Gott die Menschen erschaffen hat, steht er treu zu ihnen. Von Generation zu Generation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu jeder Generation, die jemals gelebt hat, stand Gott treu an ihrer Seite. Und nun der Beginn des Verses. In Ewigkeit her steht dein Wort fest im Himmel. Und diese Treue, die wird auch nicht aufhören. Sie bleibt bis in Ewigkeit bestehen. Gottes Wort, seine Zusage, sein Versprechen wird niemals aufhören. Und auf diese Treue können wir uns verlassen. Gott war von Anfang an treu, von der Erschaffung der Erde an. Und er wird es immer bleiben bis in Ewigkeit. Er ist treu von Generation zu Generation. Und das ist diese Kernaussage in diesem Vers. Und in den Phasen, gerne den nächsten Slide, in den Phasen, in denen es uns gut geht, können wir einfach sagen, ja, Thekla, also hast recht, das passt, Gott ist treu, mein Leben läuft, tschüss, wir können nach Hause gehen, wir sind uns alle einig, Gott ist treu, wir wissen, dass das passt. Aber in den Phasen, in denen es uns so geht wie dem Beter in diesem Psalm, da ist es gar nicht so einfach, von der Treue Gottes zu reden. Wenn wir uns fühlen wie ein Weinschlauch, der über dem Feuer hängt. Um uns herum ist Rauch und wir können nichts mehr sehen. Wir können nicht klar sehen. Und in diesen Momenten, da müssen wir uns festhalten an dieser Zusage von Gott, dass er treu ist. Denn das Leben fühlt sich in diesen Momenten nicht so an, als wäre dieser Satz wahr. Und was wir in diesen Momenten brauchen, sind Geschichten und Erlebnisse, an die wir uns erinnern können. Damals war Gott treu und dann wird er das auch heute sein. Wo finden wir diese Geschichten von Menschen, die Gottes Treue erlebt haben? Die erste Quelle für diese Geschichten ist die Bibel. Sie ist voll von Berichten, wie Menschen Gottes Treue in ihrem Leben erlebt haben. Da ist Abraham. Er und seine Frau sind schon weit über 80 Jahre alt. Und Gott verspricht ihnen, dass sie ein Kind bekommen werden. Und das ist biologisch unmöglich. Sie sind weit über 80. Doch für Gott ist es möglich. Er hält sein Versprechen und ist treu. Sarah wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Da ist das Volk Israel. Seit 400 Jahren lebt es in der Sklaverei in Ägypten. Gott beruft Mose um sein Volk aus dieser Sklaverei herauszuholen. Und mit spektakulären Wundern führt Gott sein Volk aus dieser Situation heraus und befreit sie. Er ist treu und er rettet sie. Und dann lässt er sie nicht alleine, sondern er führt sie durch die Wüste. Und obwohl dieses Volk immer wieder motzt und sich beschwert, dass das alles nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, trotzdem hält Gott zu ihnen, ist ihnen treu und führt sie in ein neues Land, in ein neues Zuhause. Da ist Esther. Sie ist eine junge jüdische Frau und wird Königin von Persien. Doch ein Beamter am persischen Hof, der kommt in Konflikt mit Esthers Cousin mit dem Namen Mordechai. Und daraufhin beschließt dieser Beamte am persischen Hof, Mordechais und Esthers Volk zu vernichten. Da Esther jetzt jedoch Königin ist, hat sie die Möglichkeit, den König zu überreden, diesen Plan zu verhindern. Und Gott ist treu und rettet sein Volk auf eine erstaunliche Art und Weise. Ich könnte jetzt noch so viele Geschichten mehr erzählen, wie Menschen erlebt haben, und wir können es lesen in der Bibel, wie sie Gottes Treue erlebt haben. Die Bibel, das ist das Fundament unseres Glaubens. Sie ist ein Schatz, den Gott uns geschenkt hat. Wir haben es schriftlich, wir können nachlesen, wie Gott von Generation zu Generation treu war. Und die Geschichten aus der Bibel, die machen mir wirklich Mut, dass Gott auch in meinem Leben treu ist. Aber es gibt Situationen, da sind diese Geschichten auch manchmal ganz schön weit weg für mich. Und der Übertrag in mein Leben ist dann irgendwie doch nicht so einfach. Also ich zumindest lebe nicht in der Sklaverei in Ägypten. Ich bin auch nicht die Königin von Persien und ich bin auch nicht weit über 80 Jahre alt und versuche schwanger zu werden. Das alles ist nicht meine Lebensrealität. Also was haben denn jetzt Gottes Rettungsreaktionen von seinem Volk mit den Herausforderungen in meinem Leben zu tun, in meinem Alltag? Jeder von uns kämpft in seinem Leben seine ganz eigenen Kämpfe. Was sind deine Kämpfe, an denen du gerade verzweifelst und nicht weiter weißt? Wenn ich verzweifelt bin, dann sind die Geschichten aus der Bibel schön und gut. Aber ich brauche auch Geschichten und Erlebnisse, die näher dran sind an meinem eigenen Leben. Ich muss mich daran erinnern, wie Gott mir in meinem Leben schon begegnet ist, wo er in meinem Leben schon treu war. Und wenn er damals eingegriffen hat, dann wird er es auch diesmal tun. Für mich war das Thema Jobsuche in meinem Leben immer nicht so einfach. Mein Studium hat sich aus verschiedenen Gründen ein bisschen verzögert und ging ein bisschen länger. Und in all diesen Jahren hatte ich ganz viele verschiedene Studentenjobs neben dem Studium. Und in manchen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und in manchen weniger gute. Und als ich dann 25 Jahre alt war, brauchte ich einen Nebenjob, der mehr ist als ein Minijob, weil ich war 25, ich konnte nicht mehr über meine Eltern krankenversichert sein, also brauchte ich einen Job, der eine Festanstellung, die versicherungspflichtig ist, damit ich da auch noch mit drüber krankenversichert sein kann. Und damals habe ich in meinem Hauskreis und mit meinen Freunden sehr, sehr viel dafür gebetet, dass ich einen passenden Nebenjob finde, der neben dem Studium gut funktioniert und nicht zusammen viel zu viel ist. Ein Nebenjob, der eine gute Ergänzung sein würde. Und dann bin ich irgendwie im Einzelhandel gelandet, in einem Feinkostgeschäft. Und im Nachhinein hat sich das für mich als so der perfekte Nebenjob herausgestellt. Ich habe es geliebt, Beratungsgespräche mit Kunden zu führen. Und ich habe so eine ganz, ganz neue Leidenschaft für Feinkost entdeckt, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Bis heute kann ich immer noch über Öl und Essig schwärmen. Und meine Freunde und auch meine Gemeinde machen sich manchmal lustig darüber, wie ich sehr lange über Salatsoßen philosophieren kann. Also wer mal eine Beratung braucht, welcher Öl und welches Essig gut zusammenpasst, ich bin bereit. Dieser Nebenjob, der hat mein Leben reicher gemacht. Und er war einfach der perfekte Ausgleich zu diesen manchmal auch ein bisschen trockenen und theoretischen Themen, die so im Theologiestudium einem begegnen. Und als das Studium dann langsam zu Ende ging, wusste ich, okay, jetzt sollte ich anfangen, mich zu bewerben für eine Gemeinde. Und in mir kam so eine große innere Angst auf. Werde ich eine Gemeinde finden, zu der ich passe? Kann ich diesen Job als Pastorin eigentlich? Und bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Und im ganzen Bewerbungsprozess und in diesem ganzen Schauen, welche Art von Gemeinde passt zu mir und zu welcher Art von Gemeinde passe ich denn, habe ich mich immer wieder an der Treue Gottes festgehalten. Er hat mir doch damals schon diesen passenden Nebenjob geschenkt, der so viel passender war als alles, was ich mir hätte träumen können. Dann kann er jetzt auch diesmal mir einen passenden Job, eine passende Gemeinde zeigen, in der er mich haben möchte. Und jetzt so nach 1,5 Jahren in Wiesbaden kann ich sagen, ja, hat gepasst. Gott war treu. Wir brauchen das immer wieder, dass wir uns in herausfordernden Situationen daran erinnern, wie Gott in unserem Leben treu war. Wenn er es damals war, dann wird es auch diesmal sein. Und ich darf mich auch daran erinnern, wie Gott im Leben von meinen geistlichen Geschwistern und von meinen Freunden treu war. Ich brauche Freunde, die mich daran erinnern und sagen, hey, Gott hat in meinem Leben gehandelt und das wird er auch in deinem Leben tun. Es gibt aber auch Situationen, da ertappe ich mich dabei, dass ich richtig neidisch bin. Ich bin neidisch, dass Gott im Leben des anderen ein Wunder tut, in einem Bereich, in dem ich selber gerade kämpfe und drum bete und drum ringe, dass Gott in meinem Leben da ein Wunder tut. Und vielleicht kennst du diese Situationen auch. Warum heilt Gott den anderen und nicht mich? Warum hat es der andere so leicht mit der Jobsuche oder der Wohnungssuche und ich finde einfach nichts Passendes? Warum segnet Gott das eine Paar mit Kindern und das andere kann keine bekommen? Und diese Fragen, die tun weh. Und es gibt keine einfache Antwort darauf. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit diesem Schmerz zu Jesus zu gehen und es ihm zu erzählen und ihm hinzulegen. Und trotzdem brauchen wir das, dass Freunde zu uns kommen und für uns beten und uns zusprechen. Gott hat in meinem Leben das schon getan, worum du betest. Und er war treu in meinem Leben. Er wird auch in deinem Leben treu sein. Als Gemeinde steht man immer wieder in Kämpfen und in Herausforderungen. Manche von diesen Herausforderungen kriegt die ganze Gemeinde mit, manche nur das Leitungsteam. Und in diesen Situationen, da dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern, wie Gott in der Geschichte der eigenen Gemeinde schon gehandelt hat oder auch in der Geschichte des eigenen Verbandes oder des eigenen Gemeindebundes. Wie er dort treu war. Denn in den Herausforderungen der Angst, da beginnen wir Scheuklappen aufzusetzen. Gerne das nächste Bild. Wir haben ein eingeschränktes Sichtfeld, wie diese Pferde, wie ihr es sehen könnt, mit diesen Scheuklappen auf. Und wenn wir ein eingeschränktes Sichtfeld haben, dann fokussieren wir uns auf das Problem. In diesem Moment müssen wir herauszoomen und das ganze Bild sehen. Unser Blick muss sich weiten, um wieder den Überblick zu bekommen. Und wenn wir uns in diesen Momenten daran erinnern, wie Gott damals gehandelt hat, dann gibt uns das Mut für heute. Im Judentum gibt es eine richtige Erinnerungskultur. Das ganze Jahr über werden viele verschiedene Feste gefeiert und das Jahr wird durch diese verschiedenen Feste richtig strukturiert. Jedes dieser Feste erinnert an ein Ereignis, an dem Gott sein Volk aus einer Notsituation herausgerettet hat. Und diese Feste sind in einer Zeit entstanden, in der diese Geschichten noch nicht aufgeschrieben wurden, sondern immer mündlich überliefert wurden an die nächste Generation. Und durch diese Feste gab es ein Ritual, dass diese Geschichten über Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben sind. Und das Zentrum der meisten dieser Feste besteht in einem gemeinsamen Essen mit der Familie und mit der Verwandtschaft. Oft ist die Formulierung mit dem ganzen Haus, mit allem, was dazugehört. Teilweise damals auch die Angestellten oder alles, ja, alles, was zu der Großfamilie dazugehört hat. Die Speisen, die dort aufgetischt werden bei diesen Festen, die lassen einen geschmacklich miterleben, wie es den Protagonisten in diesen Geschichten wohl ergangen ist. Der Rahmen von diesem ganzen Festessen wird gesetzt durch feste Gebete, durch Erzählungen, durch gemeinsames Essen. Und mit diesem Gesamtpaket wird die Geschichte nochmal so richtig erlebbar gemacht. Es ist ein gemeinsames Erinnern und Feiern, was Gott damals getan hat und wie er treu war. Und zugleich ist es auch ein Feiern, dass Gott es wieder tun wird und dass er wieder sein Volk retten wird. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Freude im Alten Testament. Und da habe ich mich unter anderem intensiv mit diesen Festen im Judentum auseinandergesetzt und welche Rolle die Freude darin spielt. Und mich hat diese ganz besondere Form der Erinnerungskultur fasziniert. Und so frage ich mich immer wieder, wo feiern wir eigentlich Feste als Erinnerung an das, was Gott getan hat? Also klar, wir haben christliche Feiertage und die feiern wir auch groß. Wir haben Weihnachten, da feiern wir, dass Jesus geboren wurde. An Ostern feiern wir, dass er gestorben und wieder auferstanden ist. Und am Pfingsten, da feiern wir den Geburtstag der Kirche. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, durch den Gott selbst in uns leben kann. Aber wie wäre es, einfach mal so als Gedankenexperiment, wenn wir Partys feiern würden, als Erinnerung an das, was Gott in unserem Leben getan hat? Wie kann so unsere ganz eigene Erinnerungskultur ausschauen? Welches Wunderjubiläum möchtest du in deinem Leben feiern? Ich habe mal erlebt in einem Gottesdienst, dass eine Person nach vorne kam in einem Zeugnisteil und erzählt hat, wie sie ihr 20-jähriges Rückenjubiläum erlebt hat. Und ich saß da drin, war erstmal ein bisschen irritiert und dachte mir, was will die Person mir erzählen? Und warum erzählt die eine 20 Jahre alte Geschichte? Aber dann habe ich gemerkt, für diese Person war das so wichtig, das zu feiern, dass sie es erlebt hat, diese Heilung von sehr, sehr starken Rückenschmerzen. Deshalb die Frage an uns. Welches Wunderjubiläum aus deinem Leben möchtest du feiern? Denk mal darüber nach. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig. Gottes Treue sieht manchmal anders aus, als wir es erwarten würden. Manchmal lässt sich Jesus Zeit. Als Lazarus schwer krank ist und Jesus davon erfährt, Lazarus ist ein sehr guter Freund von Jesus gewesen in diesem Moment, da macht sich Jesus nicht gleich auf den Weg zu ihm. Nein, Jesus wartet 2 Tage, bis er losgeht. Und als Jesus dort dann ankommt, ist Lazarus bereits gestorben und liegt seit 4 Tagen im Grab. Lazarus' Schwester Martha läuft Jesus entgegen und macht ihm Vorwürfe. Martha sagte zu Jesus, gerne die nächste Folie: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus geht zum leeren Grab, obwohl ihm die Leute schon sagen, Jesus, willst du es wirklich machen, dass wir das aufmachen? Also der stinkt schon. Hast du dir das auch gut überlegt? Doch Jesus geht hin, betet und ruft Lazarus aus dem Grab heraus. Das Wunder geschieht. Lazarus wird wieder lebendig und läuft aus dem Grab heraus. Ich frage mich bis heute, wie der da wohl ausgesehen haben muss. Ich meine, wenn der schon so angefault war, aber naja, lassen wir das. Maria und Martha hatten sich Jesus Eingreifen ganz anders vorgestellt. Aber wann und wie Jesus handelt, ist eben oft ganz anders als das, wie wir es uns vorstellen. Und ein Satz, den mein Vater immer wieder gesagt hat, hat mich sehr geprägt. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Meine Vorstellung von rechtzeitig ist oft eine ganz andere als die von Jesus. Ganz oft habe ich das Gefühl, also Jesus, rechtzeitig war vorgestern. Doch die Erfahrung zeigt, dass dieser Satz stimmt. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und wenn wir uns an Gottes Treue festhalten und für ein Wunder oder eine Herausforderung in unserem Leben beten, dann müssen wir es auch Gott überlassen, wie er dieses Wunder dann tut. Wir müssen ergebnisoffen bleiben. Und ich finde, das ist oft das Schwerste. Wir dürfen zu Gott mit all diesem Schmerz kommen, in unseren Kämpfen und in unseren Herausforderungen. Aber Gott ist souverän. Seine Treue sieht manchmal anders aus, als wir es erwarten dürfen, als wir es erwarten würden. Und ganz oft sieht man das erst im Nachhinein, in der Retroperspektive, wo Gott treu war und wie er gehandelt hat. Und manchmal fühlt es sich in dem Moment überhaupt nicht so an. Auch ich könnte Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich in der Situation dachte, Gott, wie kannst du das zulassen, dass das so lief? Und erst im Nachhinein kann ich Gottes Treue und seinen roten Faden in dieser Geschichte erkennen. Aber wir dürfen uns sicher sein. Gott ist treu. Und er war es von Anfang an. Von Beginn an der Schöpfung bis in Ewigkeit. Von Generation zu Generation. Und daran dürfen wir uns festhalten. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Ich bete. Jesus, wir wissen, dass du treu bist. Und jeder oder viele von uns können sagen, ja, das haben wir auch schon in unserem Leben erlebt. Und trotzdem gibt es diese Momente, in denen wir aber eben in diesen Kämpfen drinstehen, in diesen Herausforderungen. Und der Schmerz ist richtig, richtig groß. Und man will innerlich vertrauen auf deine Treue und gleichzeitig ist es ein Kampf von, ich weiß, du kannst das tun, aber ich sehe es noch nicht und man steht in dieser Zerrissenheit. Jesus, ich bitte dich, dass in diesen Situationen, bei jedem Einzelnen, in seinen Kämpfen, wo er hier gerade ist, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du jeden Einzelnen ermutigst. Jesus, ich bitte dich, dass du diese Wunder tust, aber ich bitte dich auch für diesen Prozess, den wir brauchen, denn manchmal ist dieser Prozess, in dem ein Wunder auf sich warten lässt, der Prozess, in dem du ganz, ganz viel in uns arbeitest. Denn es geht nie ums Wunder. Es geht immer um die Beziehung mit dir. Es geht immer darum, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sind und an deiner Hand durchs Leben laufen. Und ich segne jetzt alle Personen, die hier in diesem Raum merken, boah, das hat mich angesprochen, ich habe da ein Thema. Jesus, begegne du ihnen. Und ich möchte euch auch zusprechen, wer merkt, boah, das trifft mich gerade. In dem nächsten Lied, was wir gemeinsam singen werden, nutzt einfach nochmal diese Zeit und legt das Jesus hin, diesen Schmerz. Betet mit euren Freunden gemeinsam und haltet euch gemeinsam an dieser Zusage fest, dass Gott treu ist. Amen.